interspaces.
An interdisciplinary podcast.
Willkommen zurück zu Interspaces, dem Wissenschaftspodcast des CIF, dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld. Und ich habe es heute fast geschafft, interdisziplinär vernünftig zu sagen. Herzlichen Glückwunsch an mich. Ich bin Rebecca Meutmann und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, der kleine Aufhänger hier ist, True-Crime-Sendungen und Podcasts sind ja extrem beliebt. Also ich kenne jedenfalls sehr viele Menschen, die begeistert regelmäßig beides konsumieren. Und ich muss zugeben, ich kenne mich in diesem Universum nicht ganz so gut aus. Ich habe aber tatsächlich wirklich vor ganz kurzer Zeit meine Folge von so einem Podcast gehört, weil ich irgendwie in den sozialen Medien davon von so einem bestimmten Fall gelesen hatte. Und da wurde so ein bisschen angeteasert, weswegen ich es ganz spannend fand. Und dann habe ich mir diese Folge angehört und war dann so ein bisschen enttäuscht, weil das eher wie so eine Nacherzählung einfach von diesem Fall war. Und es wurde aber eben so angekündigt, dass man auch sich die ganzen psychologischen Hintergründe anschaut, warum, da ging es irgendwie um so einen Mörder und dann gab es ganz viele Frauen, die dann so Fans von ihm waren, obwohl er ja Frauen umgebracht hat. Und das wurde da so ein bisschen thematisiert, dass man mal schaut, wie kommt das überhaupt dann zustande, dass Leute dann so eine Faszination für sowas entwickeln, wurde dann aber eigentlich überhaupt nicht mehr thematisiert, da war ich ein bisschen traurig. Und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, und es passt eigentlich zu unserem heutigen Thema und meinen beiden Gästen, ob es eigentlich so, ob das so ein üblicher Ablauf von solchen Podcast-Folgen ist, ob dafür wie so eine Art Genre-Regeln existieren. Ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung, weil ich noch nicht wirklich viele davon gehört habe. Und im CIF hat nämlich neulich ein Workshop zu Erzählungen in der Kriminologie stattgefunden, Narratives in and of Criminology. Und ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich über genau dieses Thema sprechen werde. Und das sind Holger Schmidt aus der Soziologie von der Uni Siegen und Bernd Dollinger, Sozialpädagoge und ebenfalls von der Uni Siegen. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute da sind. Und stellen Sie sich doch gerne nochmal selber ein bisschen ausführlicher, aber nicht zu ausführlich vor.
Selbstverständlich. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich ergreife direkt das Wort und muss unhöflicherweise direkt eine Korrektur vornehmen. Ich bin auch in der Sozialpädagogik angesiedelt, Frau Meutmann. Entschuldigen Sie bitte.
Das stand aber so zu.
Ja, tatsächlich. Ich habe in der Soziologie promoviert, aber bin schon seit längerer Zeit auch in der Sozialpädagogik tätig, auch in der Kriminologie seit einigen Jahren und jetzt seit circa 2-3 Jahren in Siegen angekommen. Das ganz kurz zu meiner Person.
Ja, von meiner Seite auch sehr schön, dass ich dabei sein kann. Bernd Dollinger eben genau von der Uni Siegen. Und ja, ich komme aus der Sozialpädagogik und da beschäftigt man sich ja unter anderem sehr viel mit Menschen, die gewisse Probleme haben, denen Probleme zugeschrieben werden und strafrechtliche Probleme sind ein ganz wichtiger Punkt. Sehr breit diskutiert wird ja immer die Frage der Jugendkriminalität. Gerade jetzt ganz aktuell ist auch die neue polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht worden, wo wieder darauf hingewiesen wird, dass im Hellfeld, also bei dem Bereich der Kriminalität, der der Polizei bekannt wird, die Gewaltkriminalität gestiegen sein soll. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man das interpretiert. Aber da merkt man, Kriminalität ist so ein öffentlich sehr, sehr wichtiges, sehr breit diskutiertes Thema. In vielen Zusammenhängen, die Podcasts, True-Crime-Formate, was immer. Das, es gibt ja kaum ein Medium, in dem nicht sehr ausgiebig über Kriminalität gesprochen wird. Und ja, das war sehr spannend, dass kürzlich CIF in Bielefeld hier eine Tagung zu Narrative Criminology durchgeführt werden konnte, wo genau das eben thematisiert wird.
Jetzt haben Sie das schon so ein bisschen genauer beschrieben, wie Sie wahrscheinlich so zu diesem Thema gekommen sind. Aber Herr Schmidt, vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie Sie eigentlich zu diesem Thema der unterschiedlichen Narrationen in der Kriminologie gelangt sind, warum Sie das so gerne bearbeiten.
Kann ich gerne versuchen, wobei ich da vielleicht keine sehr befriedigende Antwort habe. Ich probiere es. Ich habe unter anderem auch Literaturwissenschaft, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Im Bachelorstudiengang und daneben einen sozialwissenschaftlichen Studiengang absolviert und darauf aufbauend die Kriminologie kennengelernt in Hamburg. Und irgendwie kam da beides zusammen und ich war in 2 Forschungsprojekten tätig, in dem wir Gewalt und Suizidalität in Jugendstrafanstalten untersucht haben und da war ich dann überwiegend oder war ich verantwortlich für den qualitativen Forschungsteil, in dem ich biografisch orientierte Interviews geführt habe mit den Strafgefangenen. Und da ist man zwangsläufig mit Narration konfrontiert. Damals habe ich noch nicht so sehr über dieses Format oder diesen Modus nachgedacht, der Narration, aber war schon damit sehr vertraut sozusagen im forscherischen, empirischen Zusammenhängen. Und die Auseinandersetzung, die dezidierte, hat sich erst in den letzten Jahren oder schon einige Jahre jetzt entwickelt, seitdem so auch dieser Narrative Turn, so sagt man ja, in der Kriminologie auch stärker angekommen ist und auch stärker explizit über narrationstheoretische Hintergründe und Annahmen gesprochen wird und dazu auch geforscht wird. Und seitdem hat sich so ein Schwerpunkt unter anderem ausgebildet, dem ich zusammen auch mit Bernd Dollinger unter anderem nachgehe.
Ich finde es ganz spannend, weil ich bin selber Literaturwissenschaftlerin und habe natürlich auch direkt dann die Frage im Kopf, wenn wir über narrative Narrationen sprechen, dann gibt es natürlich auch je nach Fach immer ganz unterschiedliche auch Vorstellungen, Herangehensweisen. Also über welche Narration und Narrative sprechen wir denn jetzt in Ihrem spezifischen Forschungskontext? Oder wie würde man da Narrative verstehen, definieren?
Ja, kann ich vielleicht auch was zu sagen? Natürlich, völlig
Sehr
richtig.
gerne.
Narrative, Narrationen werden ganz außerordentlich unterschiedlich definiert. Das ist ja ein riesengroßes Forschungsfeld, Geschichtswissenschaft, Pädagogik, Literaturwissenschaft, Germanistik. Es gibt ja wenige Geistes- und Sozialwissenschaften, wo nicht Narrationen sehr breit thematisiert und analysiert werden. Also es gibt auch in der narrativen Kriminologie keinen Konsens, wo man sagen könnte, das ist die Definition. Ansonsten, was zumindest häufig ja angenommen wird als Kernbestandteil von Narration, so eine Verkettung von zwei Ereignissen mindestens im zeitlichen Verlauf, eine gewisse Form von Kausalität, die hier unterstellt wird, dass es hier einen tatsächlich inneren Zusammenhang gäbe, also anders als eine Chronologie beispielsweise. Und dass es Personen gibt, die in Zusammenhang gebracht werden, dass es meistens doch auch was Spannendes ist, was erzählt wird, Tellability sozusagen. Naja, und da ist man dann unmittelbar bei Kriminalität. Zwar ist das Allermeiste, was an Kriminalität passiert, in Anführungszeichen relativ langweilig. Das sind ja häufig Bagatelldelikte, so kleine Diebstahlsdelikte und dergleichen, so die, was vorhin angesprochen worden ist, Morde oder so, die sind ja zum Glück sehr selten. Anders natürlich das, was in den Medien dann repräsentiert wird. Da gibt es doch eine deutliche Verzerrung, wenn man sich anguckt, was im Fernsehen oder in sozialen Medien häufig diskutiert wird oder in Zeitungen, dann ist das ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Aber was ich da spannend finde, was einen narrativen Zugang zu Kriminalität aus meiner Sicht ausgesprochen spannend werden lässt, ist, dass man merkt, wie variabel Darstellungen sind. Also man kann mit einer kleinen Zusatzinformation, einer kleinen Variation der Art und Weise, was wie erzählt wird, doch einen ganz anderen Eindruck erzeugen bei den Zuhörenden. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, wird von jemandem, dem eine sehr schwerwiegende Tat zugeschrieben wird, wird er einfach nur als böser Mensch dargestellt. Es wird nur die Tat in ganz schlimmen Folgen geschildert. Dann erscheint die Person tatsächlich sehr negativ oder werden Zusatzinfos über die Person geliefert, dass es einen Hintergrund gibt, dass die Person vielleicht schon in der Kindheit großen Problemen ausgesetzt war und dergleichen. Dann wird der Eindruck häufig moduliert. Dann können Täter auch eher zu Personen werden, wo vielleicht eher Hilfe, Resozialisierung angezeigt ist, nicht unbedingt ausschließlich eine harte Strafe. Und das fand ich immer faszinierend bei Narration, dass diese mehr oder weniger kleinen Veränderungen plötzlich einen relativ großen Effekt hervorrufen können. Und gerade bei Kriminalität geht es ja zumindest bei den schwerwiegenden Delikten um gravierende Entscheidungen oder das schärfste Schwert des Staates gewissermaßen. Und da kann man sehr schön verfolgen, dass es sowas gibt wie eine unterschiedliche Plausibilität von Narrationen. Also gerade Jugendkriminalität ist so ein Feld, in dem Holger und ich uns wieder öfter beschäftigt hatten. Und da sieht man, da kann man ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Sind Jugendliche, die eine Gewalttat verüben, sind das jetzt bösartige Täter? Oder sind das vielleicht eher Opfer, wenn man auf deren Biografie sieht, welche Geschichte die mitbringen, dann ist eher sozialpädagogische Hilfe, Resozialisierung oder dergleichen angebracht. Und dann ist vielleicht nicht mehr ganz plausibel, wenn man die Betreffenden ins Gefängnis stecken würde, auch angesichts der hohen
Ja.
Rückfallquoten von diesen harten Maßnahmen.
Ich würde da gerne anschließen, wenn ich darf. Also das, was Bernd Dollinger gerade ausgeführt hat, kann man ganz gut an die Ursprungsfrage, die Sie Frau Woltmann gestellt haben, zurückbinden. Was ist überhaupt eine Narration? Worüber sprechen wir überhaupt? Und Dollinger hat das ja schon ausgeführt, dass es sehr heterogen ist, das Feld. Und je nachdem, welche Perspektive, welche Disziplin drauf schaut, andere Begrifflichkeiten dabei genutzt werden oder andere Verständnisse von Narration. Und es gibt da sehr klassische Einteilungen, die davon ausgehen, dass eine Erzählung immer bestimmte Phasen, so eine gewissen Phasenlogik folgt. Am Anfang kommt eine Orientierung, eine Komplikation, da passiert was und nachher wird das aufgelöst etc. Das ist ziemlich, wird in letzter Zeit ziemlich kritisch diskutiert. Und ich habe mich auch mit vielen Narrationsdefinitionen auseinandergesetzt und malträtiere die Studierenden auch gerne damit, weil es auch enorme Auswirkungen hat auf die Forschung. Je nachdem, welche Vorstellung davon ich habe, was eine Erzählung ist, wie eine Erzählung womöglich auszusehen hat. Und da merkt man schon so eine normative Grundierung, die meistens nicht thematisiert wird, kommt natürlich am Ende etwas anderes raus an Befunden. Wenn ich etwas als Erzählung gelten lasse oder nicht, oder als gute Erzählung etc. Und auf die Frage zurückzukommen, worüber sprechen wir eigentlich, ich habe ein Zitat nämlich mitgebracht. Und das ist eine Narrationsdefinition, die ich ganz spannend finde, die ich auf der Tagung auch schon vorgestellt habe. Die kommt von den Narrationstheoretikern Ferdinand Rabinowitz. Und die sagen, ich zitiere, Narrative is somebody telling somebody else on some occasion and for some purposes that something happened to someone or something. Es ist sehr schön allgemeinverständlich, diese Formulierung. Es ist schön breit, was womöglich andere kritisieren würden, aber da fassen unterschiedlichste Narrationsverständnisse, sei es aus der sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektive drunter. Aber es hat auch so Momente, die häufig hinten überfallen und die Herr Dollinger jetzt ja auch jetzt ausgeführt hat, wenn er sagt, da werden Narrationen auch zugeschnitten, womöglich, je nachdem, wer erzählt, in welchem Kontext, zu welchem Zweck. Also da merkt man schon, das hat, ist ein interaktionales Gebilde und es ist nicht etwas Feststehendes, sondern sehr wandlungsfähiges und kontextabhängiges. Je nachdem, ob der junge Mensch dann zu seinen Freunden in der Kneipe irgendwas erzählt von dem, was er erlebt hat oder getan oder auch nicht getan hat, oder vor dem Gericht ändert sich das auch nochmal. Und da muss man nicht unmittelbar Manipulationsunterstellungen mit operieren, sondern man sollte grundsätzlich davon ausgehen, dass es nicht so etwas gibt wie ein feststehendes Gebilde einer Narration, die fortwährend immer nur reproduziert wird. Und die neuere Forschung geht halt auch auf diese Aspekte dieser Wiedererzählung ein und der changierenden Gestalt dieses Konstruktes, was wir Narration nennen. Also da ist es unheimlich spannend und dynamisch und daraus ergibt sich eine unmittelbare Anschlussfähigkeit an Kriminalität in den unterschiedlichen Kontexten, die Prozessualität, die sich darstellt, ob ich etwas jetzt von Freunden sage oder den SozialarbeiterInnen oder Staatsanwaltschaft oder der Polizei. Das variiert immer und das ist ein plastisches Ding und da formen andere mit und beeinflussen die Gestalt der jeweiligen Erzählung mit. Also von daher ist es unmittelbar anschlussfähig. Eine Kriminologie wird auch häufig genutzt, Sozialpädagogik und in anderen Disziplinen auch, wie wir auf der Tagung gemerkt haben.
Und schauen Sie sich denn, kurze Rückfrage, auch diese, also weil es gibt ja sehr unterschiedliche Formen, die man sich vorstellen könnte, ne? Also, ob jetzt irgendwie eine Doku oder eben der Medienbericht oder vielleicht auch der Kriminalitätsbericht. Ich weiß nicht, ob das dann auch noch mit reinzählen würde, aber so behandeln Sie das alles in diesem Forschungsset oder haben Sie schon dann so einen Fokus und sagen Sie, nee, so Romane und so, also so eher wirklich Fiktion oder beziehungsweise so halbfiktionale, wenn es jetzt zum Beispiel auch so eine wahre Begebenheit als Grundlage hat, würden wir uns auch anschauen. Also wie breit ist da das Feld von den Gegenständen sozusagen?
Ich hätte eine Antwort, aber ich glaube, du hast auch eine Antwort, Bernd. Leg los, bitte, sag du mal.
Ja, gerne. Also vom Prinzip arbeiten wir insbesondere auch an der Uni Siegen so daran, möglichst breit hier uns aufzustellen und zu gucken, dass es hier Zusammenhänge gibt. Ich denke, es gibt sowas wie ein kulturelles Repertoire an Sachen, die plausibel klingen, wie man Gewalt konzipiert. Das wandelt sich historisch, hatten wir auch mal in einem Projekt näher angeguckt, wie sich über mehrere Jahrzehnte so ein Verständnis beispielsweise von Jugendkriminalität geändert hat in so Institutionen wie Polizei, Jugendhilfe, auch in der Kriminalpolitik. Da gab es doch einen sehr deutlichen Wandel. Also das ist gerade spannend, hier so verschiedene Diskursfelder zusammenzubringen, so im Bereich Öffentlichkeit beispielsweise, im politischen Bereich, auch bei den Institutionen wie Sozialpädagogik, Polizei, Staatsanwaltschaft und so weiter. Also, das ist ein großes, breites Feld, wo man natürlich nicht alles bedienen kann. Aber ein Punkt, den ich da sehr spannend finde, ist gerade, dass eigentlich diese klaren Abgrenzungen, die man zunächst so hat, so nach dem Motto, da gibt es einerseits so die harten Fakten, das wird in der Strafjustiz verhandelt, da gibt es vielleicht weniger Geschichten und dann gibt es Geschichten im Bereich vielleicht von Romanen oder wo auch immer, dass diese Trennung sich doch als zumindest sehr komplex und schwierig erweist, weil natürlich auch vor Gericht werden Geschichten erzählt. Das findet sich dann vielleicht in den Akten, Urteilsbegründungen oder dergleichen nicht immer wieder. Aber der spannende Punkt ist ja gerade, wie Holger Schmidt schon völlig zu Recht gesagt hat, dass man da am besten eine Prozessdimension anlegen kann, eine zeitliche Dimension. Und dann kann man sehr schön rekonstruieren, welche Geschichten setzen sich durch, was wird nicht gehört oder nicht gesagt. Es gibt ja doch meistens unterschiedliche Optionen, was zu sagen. Da gibt es so den schönen Begriff der Shadow Stories auch, so konkurrierende Optionen, wie man Sachen erzählen kann, die dann schlussendlich nicht zum Tragen kommen. Und das ist doch ein sehr spannender Prozess. Und vielleicht noch kurz eine Fußnote, was ich auch noch sehr spannend finde, ist, dass gerade im Bereich von Kriminalität sehr häufig über Personen gesprochen wird, Täter und zum Teil Opfer, gerade auch jetzt wieder, wie gesagt, in der aktuellen Debatte mit der polizeilichen Kriminalstatistik wird sehr viel über Jugendliche und Täter gesprochen, aber eigentlich relativ wenig mit den Betreffenden. Das hat im Bereich von Kriminalität die Paradoxie im Grunde, dass man ja durch diese ganzen Verfahrensweisen vor Gericht auf die Jugendlichen und auch erwachsenen Täter ja einwirken will. Es soll ja, was man macht, die Maßnahmen, die Rechtsfolgen, Sanktionen, die sollen ja einen bestimmten Effekt auf die Betreffenden ausüben. Insofern muss man die kennen. Man muss wissen, was ist für die wichtig, welche Sinnzuschreibungen nehmen die vor, kurzum, welche Geschichten erzählen die denn? Und umso wichtiger ist es auch, ich würde sagen, so eine Art Bottom-up-Perspektive einzunehmen und mal zu gucken, welche Geschichten werden hier auch von jugendlichen Erwachsenen vorgetragen, denen Taten zur Last gelegt werden, werden die ernst genommen, was wird aufgenommen, was wird nicht aufgenommen und so das so gerade in der Prozessperspektive mit dieser Vielstimmigkeit von Stimmen und Narrationsoptionen ernst zu nehmen, das halte ich für einen sehr wichtigen Beitrag von narrativen Kriminologie.
Vielleicht auch nochmal als Ergänzung. Also, so schwierig das auch ich fände, aus einer disziplinären Geschlossenheit auf andere Erzählformate zu schauen, sage ich mal, True Crime Podcasts oder Serien, Filme, Literatur, halte ich für nicht sinnvoll. So wenig sinnvoll ist es auch, grundsätzlich aus einer vermeintlich rein faktischen Perspektive auf Erzählungen zu gucken. Und das hat Bernd Dollinger ja schon herausgestrichen. Diese Grenzziehung oder diese Spannung, diese vermeintliche, zwischen Fakt und Fiktionalität erweist sich tatsächlich eher als analytische Differenzierung. Und da geht es so ineinander über und so eine despektierliche Redeweise, sozusagen Narration, das ist ja doch nur eine Geschichte. Erzähl mir doch keine Geschichten oder keine Märchengeschichten oder Räubergeschichten. Da hat man ja so etwas Diminutives drin, so Verniedlichendes, oder da spricht man dem sogenannten so Realitätsgehalt ab. Aber wenn man das aus einer konstruktivistischen Perspektive sich eher betrachtet, merkt man tatsächlich schon, oh ja, das fließt in unsere Wahrnehmung mit ein von sozialer Wirklichkeit und das macht was mit uns im weitesten Sinne.
Ja, finde ich nochmal eine ganz wichtige Betonung, weil ich glaube, also viele Menschen haben sich wahrscheinlich noch gar nicht viel mit Narration als solchen befasst, aber ich glaube schon, dass einige Menschen eben diese faktisch, fiktiv, faktioner Faktor, wie auch immer, Diskussion so ein bisschen kennen und da ja auch häufig sich dann so ein bisschen aus einer ja externeren Perspektive irgendwie mit auseinandersetzen, so ja, wie viel ist denn da jetzt dran? Und ich finde es, glaube ich, also ich finde es einfach nochmal ganz wichtig, auch für dieses Thema und diese Folge zu betonen, dass es eigentlich gar nicht unbedingt, also das heißt nicht darum geht, aber dass es das einfach nicht im Zentrum steht und dass es eben, dass die ganze Welt ja einfach durch narrative Narrationen, Erzählungen eben strukturiert ist, egal in welcher Form. Und dass eben auch diese Forschung, was Sie auch schon gesagt haben, bei einem Gerichtsprozess oder so, da wird halt auch eine Geschichte erzählt. Also wie real soll die schon sein, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Mitschnitt von der Situation hat? Und selbst der Mitschnitt wäre ja auslegbar in diverse Richtungen. Also von
Exakt.
daher ist das, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, deswegen passt das auch nochmal gut zu dem Zitat, was Sie eben genannt haben, weil das, glaube ich, da ja eigentlich wunderbar ersichtlich ist, dass es eben total wichtig ist, mit so einer breiten Definition daran zu gehen. Also würde ich jetzt zumindest erstmal sehr sinnvoll
Absolut.
finden. Wir haben ja jetzt auch schon immer so ein paar Situationen angesprochen, aber wenn Sie jetzt nochmal so ganz ja, ordnungslogisch sagen würden, wo finden wir denn überhaupt überall so kriminologische Narrative? Und was hat jetzt zum Beispiel auch beim Workshop eine Rolle gespielt? Da gab es ja sicherlich super unterschiedliche Beiträge aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und was war Ihnen da wichtig zu versammeln an unterschiedlichen Beispielen?
Ja, fangen wir vielleicht, habe ich das Interdisziplinäre versucht, womöglich zu betonen. Zum einen, ne? Also mir ist aufgefallen, als wir den Call rausgeschickt haben, also den Aufruf zur Beitragseinreichung, dass die oder sehr viele Beiträge oder Beitragsvorschläge aus sehr unterschiedlichen Disziplinen und auch aus Disziplinen kommen, die man nicht genuin in den kriminologischen Kontext einordnen würde. Also Sozial- und Kulturanthropologie war sehr stark vertreten, aber auch so Psychotherapieforschung, Psychoanalyse waren auch zwei Kolleginnen aus Österreich vor Ort. Die haben natürlich andere Perspektive. Womöglich legen sie an das, was sie da zu untersuchen trachten, als, sage ich mal, jemand, der aus einer mikroanalytischen Perspektive soziolinguistische Konstruktionen von Handlungsmächtigkeit in Erzählungen sich anschaut. Das hatten wir nämlich auch beispielsweise von einer Kollegin aus Frankfurt, die sich angeschaut hat, wie Gewaltanwendungen von PolizistInnen erzählt werden. Ob man in den Erzählungen etwas darüber in Erfahrung bringen kann, ob der Handlungsursprung auf ihre Person zurückzuführen ist. Also sind sie daran schuld, sozusagen, dass der Betroffene auf einmal eine Wunde am Kopf hatte. Und in den Erzählungen gibt es so linguistische Markierungen, indem man sowas wie Agency, also Handlungsmächtigkeit, gut rekonstruieren kann. Das differiert natürlich im Vergleich zu so Public Narratives, könnte man das nennen, so öffentliche Erzählungen, die Sie, Frau Moltmann, ja auch angesprochen haben, die beispielsweise in der Politik von Kickl, war das jetzt ein Beispiel der FPÖ, aufgemacht worden ist, diese rechtsnationalistischen Erzählungen, die produziert werden über das, was wir als ÖsterreicherInnen sind in dem Moment. Und wer die anderen sind, die uns vermeintlich bedrohen in der Art und Weise, wie wir leben und leben wollen. Und mein Versuch war, das ein bisschen stärker abzubilden, was sich alles drumherum gruppiert, um dieses Phänomen, was wir Kriminalität nennen, und das stärker in Zusammenhang zu bringen mit Narration und nicht nur auf die vermeintlichen üblichen Verdächtigen zu schauen, sozusagen. Die gab es auch, also Gefangene erzählen Geschichten, RichterInnen, PolizistInnen, aber auch diese Public Narratives oder in anderen Kontexten, wo man sie womöglich nicht erwartet. Also das war ein Versuch, das tatsächlich in der Konferenz abzubilden, und ich hoffe, das ist mir auch so gelungen.
Dann nickt der Herr Dolly.
Ja, ich fand es auch spannend, dass man merkt, Narrationen werden extrem unterschiedlich in einzelnen Disziplinen, Teildisziplinen beforscht. Und das ist kein Nachteil, sondern genau wie Kriminalität sehr interdisziplinär beforscht wird, kann man mit narrativen Zugängen zu Kriminalität auch von ganz verschiedenen Punkten aus starten. Und da merkt man eben sehr schnell, was wir vorhin besprochen hatten, dass diese feinsäuberlichen Sortierungen, die man so glaubt, verfolgen zu können, sowas wie, das ist rein fiktiv und das andere ist ganz faktual, das löst sich sehr schnell auf. Und insofern ist es auch sinnvoll, dass man zum Beispiel linguistische Perspektiven, sagen wir mal zum Beispiel an Kommunikation in einer Hauptverhandlung vor Gericht jetzt zur Geltung bringt. Oder dass man mal guckt, wie finden denn Schuldfeststellungen in öffentlicher Kommunikation über eine bestimmte Tat statt und da so eine quasi juristische Perspektive anlegt. Also da kann man sehr schön interdisziplinär arbeiten. Kriminalität ist da eigentlich ein sehr schönes Anwendungsbeispiel, in Anführungszeichen, meine ich jetzt gar nicht despektierlich, im Gegenteil, sondern da kann man sehen, dass sehr schön interdisziplinär mit Blick auf einen Gegenstand gearbeitet wird, weil hier sehr wichtige Themen verhandelt werden. Häufig ist Kriminalität, hat sehr viel mit Moral zu tun, mit wie geht man mit Personen um, denen negative Sachen zugeschrieben werden, wie wird Schuld überhaupt festgestellt, Verantwortung zugeschrieben, auch was vorhin schon angesprochen wurde von Holger Schmidt, welche Abgrenzungen werden eigentlich vorgenommen, wer gehört zu uns und wer gehört nicht zu uns. Das findet man zum Beispiel häufig in politischen Debatten, wir hatten uns mal in einem Projekt Parlamentsdebatten näher angeguckt. Das sind so Abgrenzungen von wir versus die. Gerade wenn man so an dieses Thema, dieses schwierige Thema der Kriminalität im Kontext von Migration geht, das sind solche Abgrenzungen immer sehr virulent. Wer gehört zu uns, wer nicht? Wer hat eigentlich die Macht, uns und wir zu definieren? und andere abzugrenzen. Und da ist so ein narrativer Zugang ausgesprochen spannend. Und Interdisziplinarität ist hier was hier voll zur Geltung kommen kann.
Vielleicht auch noch mal daran anschließen. Ich weiß, das nervt immer, diese Anschlussformulierung.
Nö, nein, das ist
Aber
gewollt.
ich fand, das ZIF stellt auch einen herausragenden Ort für so eine Tagung tatsächlich statt, weil, wie der Name schon verrät, ne, diese Interdisziplinarität in den Vordergrund zu stellen, ist, glaube ich, dafür förderlich, dieses ganze Feld noch mal anders aufzufächern. Und dass man daran erkennt, dass es eben nicht durch Eindeutigkeiten geprägt, sondern durch unterschiedlichste Strömungen, disziplinäre Kodierungen, durch unterschiedlichste Ideen und vor allem durch produktiv nutzbare Spannung meines Erachtens, dass man da tatsächlich diese analytischen Kategorien, die man hat, hier ist eine Narration und das andere ist eine Beschreibung, jetzt bin ich im methodologischen Bereich oder eine Argumentation, dass sich das zum Teil auch auflöst, spiegelt sich auch in der linguistischen Forschung übrigens wieder, aber auch solche Ideen, dass es sowas gibt wie öffentliche Erzählungen und rein Privaterzählung. Und wenn man da eine Sekunde länger drüber nachdenkt, stellt sich doch diese analytisch klare Differenzierung doch als deutlich durchlässiger und brüchiger dar, als dass es den Eindruck macht, wenn ich das so erstmal so lese. Also, wie Bernd Dollinger auch sagte, meine eigenen Erzählungen speisen sich ja aus dem kulturell verfügbaren Rahmen sozusagen. Wo kann ich denn überhaupt auf Erzählungen zurückgreifen, wie ich mich als Täter, Täterin erzähle? Na, dann gibt es bestimmte Erzählformate, die konventionalisiert sind. Und das sollte jetzt nicht spektierlich klingen und auch nicht heißen, dass das nicht für die einzelnen Personen an Wirklichkeit und subjektiver Erfahrungswirklichkeit aufweisen kann. Aber ich greife auf Art und Weisen zurück, kulturell verfügbare Art und Weisen zurück, wie ich etwas narrativieren kann. Wie erzähle ich mich als Opfer, als Täter, als Gewalttäterin beispielsweise? Und da kommt, und da löst sich dann wiederum die andere Grenze auf. Die stammen häufig dann auch womöglich aus der Literatur, aus Filmen, aus medial verfügbaren Erzählformaten. Und da merkt man schon, dass diese Grenzlinien überhaupt nicht so stark und starr sind, wie sie den Anschein haben. Und dafür stellt so eine Interdisziplinarität tatsächlich einen Katalysator dar, um diese Erkenntnis nochmal zu fördern und noch zu festigen.
Wenn ich da nochmal anschließen darf, das finde ich einen außerordentlich wichtigen Punkt, was eben angesprochen wurde. Diese Genrelogik, diese Situations- und Kontextabhängigkeit, denn wurde vorhin schon kurz angesprochen, aber möchte ich nochmal stark machen. Natürlich ist die Geschichte, die jemand vor Gericht erzählt, eine andere als er Freunden oder der Familie erzählt. Und das muss man immer so mitbedenken, dass nicht alles von allen gesagt werden kann, sondern da gibt es sowas wie, sagen wir, institutionelle Logiken. Fachkräfte beispielsweise in Einrichtungen erwarten bestimmte Arten von Geschichten. Wenn ein Jugendlicher in einer sozialpädagogischen Einrichtung ist, dann wird eine andere Art von Geschichte erwartet, als beispielsweise vor Gericht. Das ist ausgesprochen wichtig und gerade beispielsweise bestimmte Täterinnen, Tätergruppen können diese Logiken unterschiedlich gut bedienen, um es mal so zu sagen. Wir haben zum Beispiel mal in einem Projekt uns angeguckt, wie Jugendliche denn den schwere, vergleichsweise schwere Taten zur Last gelegt wurden, vor dem oder im Gericht während der Hauptverhandlung agieren. Und da sieht man, denen waren gewisse Sachen wichtig, die wollten als Person anerkannt werden, die wollten, dass die Richterin, der Richter die hört, gewissermaßen. Sie haben sich dann aus einer juristischen Perspektive sicherlich mitunter etwas ungeschickt verhalten. Das können andere Erwachsene besser gewissermaßen. Und die haben sich dann auch, wenn ihr Urteil zu ihren Gunsten oder Ungunsten ausgefallen ist, einen Reim drauf gemacht, in Anführungszeichen. Die haben also bestimmte Geschichten erzählt. Die haben versucht, das für sich logisch konsistent zu verarbeiten. Und das erfolgt natürlich in der Form von Geschichten. Und da sieht man, wie wichtig es ist, sowohl diese unterschiedlichen Perspektiven auf Narration einzunehmen, als auch diese institutionellen Logiken sich genauer anzuschauen. Vielleicht, wenn ich noch kurz einen Punkt ergänzen darf, ein Projekt gerade auch, in dem wir diese Genrelogik uns sehr näher angeguckt hatten, war der Fokus auf Rap und Gangster-Rap, wo wir sowohl Rap produzierende Jugendliche als auch Rap sehr stark rezipierende Jugendliche uns angeguckt hatten. Und interessanterweise wurde von beiden Seiten immer wieder darauf reflektiert, dass es ja sowas wie eine Genrelogik gibt. Man muss gewisse Narrationen bedienen im Rap und Gangster-Rap. Da muss es so einen harten Kerl geben, der schwere Sachen macht, der aber auch eine Form von Ehre repräsentiert, weil er eben jetzt nie jemanden aus der eigenen Crew angreifen würde oder so. Ein Jugendlicher hat mal gesagt, ein Rap produzierender Jugendlicher, naja, es würde ja niemanden interessieren, wenn man sich, wenn man darüber rappt, wie jemand beim Schlecker einkaufen geht. Also da gibt es so eine Eigenlogik, einen Zwang, hier bestimmte Dinge zu bedienen. Und so setzen sich natürlich Narrationen fort. Die kann man durchaus kreativ verarbeiten. Das ist nicht determiniert durch dieses kulturelle Repertoire, durch die Genre-Logik. Aber das hat Einfluss und damit arbeitet man sozusagen. Was wird von mir erwartet? Was kann ich liefern? Was gilt als plausibel? Und somit sind Narrationen sozusagen ein Produkt von einer permanenten interaktiven Arbeit an dem, was plausibel gilt, wie man sich darstellen kann. Und das ist eine Prozessdimension, wie wir gesagt hatten, vorher schon aus unserer Sicht sehr sinnvoll.
Oft gerade bei Beispiel Rap irgendwie so ein Thema bei auch Rapperinnen, die dann eben oft Dinge aufgegriffen haben, die im Grunde ja teilweise auch super frauenfeindlich waren, aber die sie halt selber übernommen haben, weil es eben einfach so, also sie das Gefühl hatten, das erwartet hat das Genre, das erwarten die Hörerinnen, das wollen jetzt irgendwie, ja, dass ich das eben auch bediene. Und das war ja auch, glaube ich, so ein Prozess, bis man sich auch getraut hat, sich von solchen Formen abzuwenden. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so unerfolgreich mal über den, Sch vor allem seit wann gibt es eigentlich keinen Schlecker mehr, frage ich mich an der Stelle.
Das ist schon ein paar Jahre,
Aber
ich
mal
würde
so
sagen,
einen
nicht genau.
schönen Drogerie-Einkaufsrap. Also, aber deswegen merkt man ja, wie, dass das auch selbst über die eigene Position in dem Gefüge, über das man rappt, dass diese Genrelogiken das sogar eigentlich übersteigen und irgendwie wichtiger sind als die eigene Position oder die eigene, ja,
Ja.
also dass man sich ja fast selber beleidigt, sozusagen, um dem gerecht zu werden.
Ja, und da auf so auf eine theoretisch verdichtende Ebene ist das natürlich auch so eine Idee. Da kann man ja sagen, dass da durch und mit Narration auch soziale Strukturen sich reproduzieren. Und also sei es jetzt eine bestimmte patriarchal geprägte Struktur im Kontext von Gangster-Rap, aber auch andere soziale Ungleichheits- und Differenzierungsmerkmale sich da auch restrukturieren. Gibt es schöne Forschungen zu und Überlegungen auch tatsächlich zu, dass die Fähigkeit, womöglich Good Stories zu erzählen, auch unterschiedlich ja, eingeübt, erprobt werden kann. Das heißt nicht, dass die Leute, und da habe ich immer eine gewisse Schwierigkeit mit der Idee, mit diesem Terminus narrative Kompetenz, dass es Leute gibt, die erzählen können und die anderen Leute können nicht erzählen, sondern es ist auch womöglich, um mit Bourdieu gesprochen, so eine Strukturübung, so eine Frage. Habe ich die Möglichkeit, narrative Praxis zu erlangen? Wird mit mir am Elterntisch irgendwie reproduziert oder rekonstruiert? Was ist am Tag gelaufen? Wie positionierst du dich dazu? Auch dann vielleicht dann auch gesagt werden, ja, mich interessiert das, was du erzählst, da so narrative Praxis zu erlangen, um auch bestimmten Bedürfnisse und bestimmte Anerkennungsbedürfnis und Gehalte etc. zur Geltung bringen zu können über Narration. Und da merkt man schon, es hat was mit sozialer Ungleichheit zu tun. Es ist durch Macht strukturiert und machtförmig strukturiert. Und das hatte Bert Dolling ja auch angesprochen. Wenn wir über Macht sprechen, sprechen wir auch häufig über, gerade im Kontext Kriminalität, über Institutionen, in denen Macht asymmetrisch strukturiert ist, auf den ersten Blick zumindest. Ne? Das heißt, jetzt im Jugendstrafvollzug scheint das relativ eindeutig zu sein. Aber da ist es natürlich auch deutlich diffiziler. Also, aber das ist auch, fließt immer mit hinein und das macht es natürlich auch unheimlich interessant für eine sozialwissenschaftliche Kriminologie.
Also gerade auch dieser Bezug auf soziale Ungleichheiten ist spannend. Also wir haben jetzt eben ein bisschen stärker betont im Gespräch diese gewissermaßen affirmative Seite, dass Institutionen prägen, welche Narrationen erzählt werden können und welche nicht. Und natürlich schlussendlich entscheidet ja beispielsweise der Richter, die Richterin, welche Narration denn in Anführungszeichen richtig ist und welche falsch. Aber manchmal kommt Narration auch eine gewisse Form von Widerständigkeit zu. Das wird ja zum Beispiel gerade Rap häufig attestiert, dass Jugendliche hier die Möglichkeit haben, sich selber zu inszenieren. So diese klassische Geschichte vom Rags to Riches, dass man sich so hocharbeiten kann aus benachteiligten Lebensbedingungen, Erfolg haben kann und ja, dass hier eben eine gewisse Form von Widerständigkeit, Opposition zum Tragen kommen kann, die aber natürlich wieder eingebunden ist in, sagen wir mal, in Vorgaben, Erwartungen von Rezipierenden. Und ob Rap dann wirklich für alle so die Möglichkeit ist, einen hohen Status zu bekommen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Manche können da sehr viel Geld mit verdienen, viele schaffen das leider nicht ganz. Also, das ist eine komplexe Frage, was denn jetzt, welche Konsequenzen aus Narration entstehen. Aber zumindest ist es für viele Menschen außerordentlich wichtig, für sie passende Geschichten liefern zu können und damit auch auf Gehör zu stoßen und Anerkennung zu finden. Das ist die moralische Dimension von Narration, die ich vorhin angesprochen hatte, die man nie unterschätzen sollte.
Was ich ganz spannend fand, auch wenn man sich so ein bisschen ihre Forschung und ich glaube auch so ein bisschen das Tagungsprogramm angeschaut hat, dann spielen ja eben so Gegenerzählungen und auch so diese unterschiedlichen Erzählungen. Und ich glaube, der Begriff Shadow Stories, der vorhin fiel, könnte man wahrscheinlich auch noch so damit reinordnen, so eine relativ große Rolle. Wie genau kann man das eigentlich, also sind das dann immer bewusste Gegenerzählungen oder wären es jetzt erstmal auch analytisch Gegenerzählungen, dass man zum Beispiel sich eine Situation anguckt und dann gibt es drei Personen, die was beschreiben, die einfach unterschiedlich sind? Oder wäre Gegenerzählung schon auch eine Positionierung? Also dass zum Beispiel irgendwie dann der andere, der Rechtsanwalt, der, also der Anwalt der gegnerischen, ich finde da gerade nicht das richtige Wort, der gegnerischen Partei, wie sagt man
Partei,
denn?
Ja,
Doch
gegnerischen
schon, ne?
Partei, denke ich, ja.
Dass der zum Beispiel jetzt dann den Sachverhalt dargestellt hat in so einer Gerichtsverhandlung und dann würde die nächste Person kommen und dann halt bewusst so was dagegen setzen oder hat das gar nicht unbedingt, muss das nicht so eine Reaktion, Aktion-Reaktionsgeschichte sein?
Es kommt darauf an, würde ich sagen. Es gibt halt die Termini Master und Counter Narratives. Darüber wird auch in der jüngeren Diskussion debattiert. Und kleiner Hinweis auf ein Band 2019 oder 20 erschienen von Bernd Dolling und mir unter anderem. Auch zu eben diesem Thema, zu Master und Counter Narratives, was halt ein unheimlich spannendes Thema ist, wie Sie richtigerweise ansprechen, und unheimlich aktuelles Thema. Und ich würde sagen, klar, manche Sachen werden strategisch konstruiert und inszeniert und genutzt, um bestimmte, beispielsweise Problematisierungsaktivitäten voranzutreiben, zu sagen, auf einen gesellschaftlichen Umstand hinzuweisen, der als Missstand wahrgenommen wird, und dann beispielsweise über Social Media, wenn man jetzt nochmal, mir fällt immer Black Lives Matter ein, jetzt ist das natürlich sehr abgeflaut von der medialen Aufmerksamkeit. Allerdings, dass da bestimmt Erzählungen, nicht nur Bilder, sondern auch ganz viel Erzählungen produziert worden sind, die eben als Counter-Narrative gedeutet werden können. Wobei die Differenz ist dann immer auch noch, darauf haben wir, Bernd und ich, auch schon hingewiesen in anderen Zusammenhängen, dass diese Differenzierung zwischen Master- und Counter-Narratives auch trennschärfer daherkommt, als sie tatsächlich ist. Weil darauf wird auch von Michael Bamberg beispielsweise hingewiesen, dass Counter-Narratives ja immer eigentlich auch darauf aufbauen, dass es sowas gibt wie Master-Narratives, und die docken daran an. Und dann zu fragen, ist das tatsächlich in Reaktion darauf? Manchmal kann man das womöglich analytisch so rekonstruieren. Aber es ist, glaube ich, ein stark reaktives Moment. Aber dann ist halt die Frage, für wen, für welche Gruppe spreche ich überhaupt, für wen gilt was als Master-Narrative, also als dominante Form der Erzählung, wie ich mich erzähle, als Gruppe erzähle oder ein bestimmtes Ereignis, einen bestimmten Sachverhalt, oder wann zählt etwas als Gegenerzählung? Und das ist auch eine perspektivische Frage, die man auch nicht so tatsächlich so trennscharf immer aufzeichnen kann. Auf den ersten Blick ja, aber auf den zweiten und dritten Blick wahrscheinlich eher weniger.
Würde ich auch sagen, man muss die Frage, was eine Gegenerzählung ist und was jetzt so eine vorherrschende Mastererzählung ist, immer unbedingt, ich würde sagen, zunächst unbedingt in dem Kontext der Erzählung verorten, damit man verstehen kann, wie positioniert sich denn jetzt hier eine Person, die eine bestimmte Geschichte erzählt. Das ist dann manchmal sehr klar. Also im Strafrecht ist jetzt relativ klar, dass der Richter am Schluss das Urteil fällt oder die Richterin. In der Kriminalpolitik wird vorgegeben, was Kriminalität ist und was nicht. Aber was sowas dann interaktiv bedeutet, wie sowas ausgehandelt wird, wenn Personen sich unterhalten, wenn das auch mit besonderen Konnotationen aufgeladen wird, was ja bei Kriminalität häufig der Fall ist, dass so Altersbezüge eine Rolle spielen, Frage Gender beispielsweise, da kommen ganz viele Ungleichheitsdifferenzen plötzlich mit ins Spiel. Und wer sich wie positioniert und gegen was ist, was jetzt hier eigentlich das Masternarrativ ist, da würde ich sagen, ist es gut, ein bisschen vorsichtig damit umzugehen, weil ansonsten müsste man sich ja gar nicht die Mühe machen, die Narration im Detail anzuhören, anzugucken, zu sehen, was setzt sich wie durch. Also insofern, die Begriffe sind außerordentlich wichtig, Counter- und Master-Narratives. Aber ich würde trotzdem immer ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Das haben wir auch bei den Jugendlichen, mit denen wir verschiedene Studien gemacht hatten, immer wieder gesehen, Die verorten sich gegen was, man will Widerständigkeit ausüben. Aber wenn man das dann in den größeren Zusammenhang stellt, dann gewinnt sowas mitunter eine ganz andere Bedeutung.
Ja, würde ich tatsächlich auch anschließen und das als Beispiel finde ich das gut nutzbar, ist womöglich die Erzählung, die im Gangster-Rap aufgemacht wird, eine Counter-Narrative, also eine Gegenerzählung zu etwas, was man vielleicht einen bürgerlichen Ideal, Wertvorstellung etc. Rahmen kann, Erzählungen davon, wie man womöglich zu Wohlstand und anderen Dingen gelangt. Da ist es womöglich eine Gegenerzählung, aber innerhalb des Kontextes und des Milieus, in dem Gangster-Rap konsumiert, rezipiert und produziert wird, ist vielleicht diese Erzählung, der starke Mann zu sein und auch sozusagen krumme Dinge zu drehen, dann in sich wiederum das Master-Narrative, gegen das man sich auch schwer erwehren kann, was Sie, Frau Moltmann, ja auch gesagt haben. Da gibt es dann Erzählzwänge und Conventional, also Normen und Vorstellungen davon, was eine gute und eine richtige Erzählung ist. Und dass man da nicht Vulnerabilität und Schwäche zeigen kann. Ne, da gibt es dann in sich geschlossen, das ist die Erzählung von der Straße zur Skyline sozusagen. Das ist die Mastererzählung in dem Kontext von Gangster-Rap konsumieren.
Ja, und gerade dann dieses Motiv, dass man Erfolg hat, dass man sich hocharbeiten muss als Individuum, zwar so mit Crew und sozial angebunden, aber trotzdem, dass man jetzt nicht soziale Reformen implementiert oder sich revolutionär betätigt oder dergleichen, gerade wenn man von sozialen Ungleichheiten sehr negativ betroffen ist. Dieses Hocharbeiten, was gerade in dieser Spielart von Rap, Gangster-Rap so sehr wichtig ist, wird manchmal auch so quasi fast schon als liberale, neoliberale Tendenz wahrgenommen, wo man sehen kann, dass es keineswegs so besonders widerständig. Die Gender-Narrative sind jetzt eben schon angesprochen worden. Das Rap ist sehr vielfältig, ist eine sehr breite Landschaft, es ist schwierig, da allgemeine Aussagen zu treffen. Aber bestimmte Spielarten sind da schon, ich würde sagen, sehr konservativ ausgerichtet, mit sehr klassischen Rollenbildern. Nicht alle, aber doch manche. Also super, das muss man so im Blick haben. Und was man auch im Blick haben muss, ist, dass die Narrationen ja nicht einfach so erzählt werden, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatten, sondern dass man sich immer vor anderen inszeniert. Also gerade diese Inszenierung von Männlichkeit zum Beispiel, die tritt natürlich besonders auf, wenn, sagen wir, männliche Jugendliche vor anderen männlichen Jugendlichen sind und hier entsprechend bestimmte Songs spielen und dazu rappen und sich als Fans ausgeben. Wir hatten in der offenen Jugendarbeit zu Rap Interviews geführt und länger geforscht. Und da haben manche gesagt, dass sie zu Hause durchaus softere Sachen hören, auch Balladen, aber das könnten sie ja niemals machen, wenn sie mit den anderen Jungs zusammen sind. Also da sieht man, gibt es so eine Eigenlogik der Situation, des Ortes, bei dem man sich, in dem man sich aufhält. Und der fordert dann eben auch gewisse Narrationen ein oder legt sie zumindest nahe. Also ganz deterministisch ist es natürlich nicht. Es gibt immer Spielraum oder meistens Spielraum. Und da sieht man, wie vielschichtig es ist, hier von Counter und Master zu sprechen. Da muss man sehr viele Differenzierungsmöglichkeiten einkalkulieren. Das ist manchmal relativ eindeutig. Wie gesagt, vor Gericht ist es jetzt auch einfacher als in, sagen wir mal, sehr offenen Situationen wie in einer Freundesgruppe oder dergleichen.
Ich frage mich dann immer noch so ein bisschen, also wenn man jetzt nochmal diese Master-Narrative sich anschaut, ich weiß nicht, ob man vielleicht auch so was sieht, eine Leiterzählung, ob man das auch so nennen könnte, heißt das eigentlich, dass es dann gar nicht, also gibt es irgendwie dann doch so übergeordnete, sehr große Master-Narrative, die man, also auf die man sich schon einigen könnte, oder muss man wirklich immer komplett auf den Kontext schauen? Also das ist jetzt ja ein bisschen mit dem leicht neoliberalen Touch, das wäre ja auch wahrscheinlich so ein sehr westlich geprägtes, so ein bisschen auch amerikanisch geprägtes Tellerwäsche in Millionär, also so wirklich super grob, aber das hilft einem ja in solchen Situationen wahrscheinlich gar nicht großartig analytisch weiter, ne?
Würde ich auch sagen. Also in den Theorien gibt es extrem unterschiedliche Positionen zu Narrationen. Es gibt Typisierungen, wo man verschiedene Grundarten von Narrationen abgrenzt. Das hat eine lange Tradition, strukturalistische Positionen, bis hin zu anderen narrativen Positionen, die wir jetzt eher stärker betont hatten, wo man sagt, Narrationen werden interaktiv, situations-, kontext- und personenspezifisch geformt. Das ist eine wirkliche Arbeit, dass man sich hier präsentiert, dass man gekonnt kompetent hier auf ein kulturelles Repertoire zurückgreift, dann eben seinen oder ihren Spielraum nutzt, um sich als eine bestimmte Art, in Anführungszeichen, von Person hier ins Spiel zu bringen. Man positioniert sich selbst, auch die Person um einen rum, indem man bestimmte Arten von Geschichten erzählt. Also, das ist so ein Bereich, den zumindest ich sehr viel spannender finde als diese sehr abstrakte Abgrenzung. Da kann man natürlich sagen, auf einer ganz abstrakten Ebene gibt es bestimmte Arten von Geschichten, wie auch zum Beispiel, ich komme ja aus der Sozialpädagogik, da erwartet man häufig eher so, in Anführungszeichen, traurige Geschichten, hatte das Goffman mal genannt. Die Leute kommen doch in der Regel aus eher etwas schwierigen Verhältnissen. Man will so einwirken auf die Person, dass es eine Art Transformation gibt, eine Veränderung der Person, Selbstständigkeit, Handlungsfähigkeit, Handlungskompetenzen sollen erweitert werden. Und dann kann man das natürlich auf einer abstrakten Ebene als so eine Art von Konversionsgeschichte beschreiben. Aber spannend ist ja gerade, das muss im Einzelfall immer erarbeitet werden. Da kann es auch ganz andere Formen geben, die man mit diesem allgemeinen Zugang so nicht im Blick hatte. Und da ist eigentlich der spannende Punkt, wie wird sowas immer in dem Fall eben in der Arbeit zwischen Fachkräften und Adressatinnen und Adressaten von Maßnahmen ausgehandelt? Welche Geschichten gelten als legitim? Wie werden dann auch Maßnahmen, in dem Fall Hilfen, begründet? Und das finde ich einen super spannenden Punkt. Da wird mit Narration wirklich interaktiv gearbeitet und da muss man eben entsprechend genau auf die Details gucken.
Ich finde das auch noch ein spannender Punkt, weil tatsächlich, Sie hatten gefragt, gibt es denn sowas in Reinform? Oder natürlich, Gesellschaft wandelt sich immer. Manche erweisen sich als sehr beharrungs- oder veränderungsresistent, manche Erzählformate. Und diese Sad Tale, die Herr Dollinger jetzt auch angesprochen hat, die findet man wieder. Ich habe hier mit Gefangenen Interviews geführt und da hat man diese, früher war alles gut, dann kam es zur Scheidung meiner Eltern, dann habe ich falsche Freunde kennengelernt, habe ich Drogen konsumiert, jetzt bin ich hier. Ne? Und dann hit the rock bottom sozusagen, bin ich am tiefsten Punkt und dann beginnt die Konversionsgeschichte und der Turn findet dann statt. Das ist ein relativ beharrliches, genutztes Erzählformat. Gleichzeitig würde ich darauf hinweisen, es gibt die auch bei Gefangenen, selten in Reinform. Also die sind in sich auch immer noch mal brüchig. Und wenn man das war ja auch so ein Impetus tatsächlich, da gab es ja auch einen methodologisch geprägteren Vortrag von Olga Petin-Zewa auf der Konferenz einer Kollegin aus Brüssel, Narration ernst zu nehmen. Wenn man das tatsächlich ernst nimmt und sich nicht dann auf Gattungen verlässt und auf eigene Vorannahmen, wie eine Erzählung auszusehen hat, sondern sich auf die Widerständigkeit der Empirie einlässt, sieht man, die sind häufig in sich viel widersprüchlicher, viel brüchiger, nie in Reinform vorhanden, Ambivalenz ist eine große Rolle. Dann kann man das auch ins Methodologische übertragen. Was erkenne ich überhaupt als Narration an? Ist das nicht eher eine Beschreibung? Ist das nicht eine Argumentation? Da gibt es ja unterschiedliche methodische Vorgehensweisen, gerade in der Biografieforschung, Narrationsanalyse. Da kommt jetzt auch ein bisschen Schwung in die neuere Debatte hinein, dass das gar nicht so trennscharf ist, wie das über Jahrzehnte, ja, ich hätte fast ein bisschen despektierlich gesagt, gepredigt wurde, aber propagiert wurde, verbreitet wurde tatsächlich, sondern dass da die Inkongruenzen, die Inkonsistenzen, die Widersprüchlichkeiten doch deutlich größer sind. Und in diese Lücken hineinzustoßen und empirisch nicht strukturalistisch zu schauen, sondern was passiert da in der Interaktion, was passiert in der Narrativierung von bestimmten Sachverhalten, ist empirisch unheimlich spannend, wie auch herausfordernd.
Sie haben ja jetzt auch schon, also Interviews sind jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ich frage auch immer ganz gerne so handwerklich, so wie gehen Sie dann eigentlich vor und haben Sie da so ein, vielleicht direkt auch nochmal so ein konkreteres Beispiel, wie man sich vielleicht auch selber immer so ein bisschen, man muss sich natürlich immer bei der Forschung selber reflektieren, aber dass man vielleicht dann eben nicht seine eigenen vorgefertigten, ah ja, okay, jetzt macht er den Move bei der Erzählung, sondern wie man das auch so ein bisschen zurücknimmt und da eben möglichst, in Anführungszeichen, neutral drauf
Ja,
schaut.
da sprechen Sie eines meiner Lieblingsthemen an, weil in Methodenseminaren sage ich auch, die Interviews fallen nicht vom Himmel. Und Sie werden ja, ich meine, eine methodologische Maßgabe ist ja darauf hinzuweisen, dass sie ko-konstruiert werden. Also gibt es eine Interviewerin, Interviewer und eine beforschte Person und dann werden Fragen gestellt, werden Antworten gegeben, wird nachgehakt, wird rezipiert und gesagt, erzählen Sie doch mehr. Und das hat alles Einfluss auf die Erzählgestalt und die Erzählungsweisen und das immer zu berücksichtigen. Und wenn man das beispielsweise ganz handwerklich betrachtet und rein inhaltsanalytisch draufschaut, gibt es natürlich verschiedene Varianten der Inhaltsanalyse. Aber wie der Name schon sagt, man schaut doch primär auf das, was gesagt wird und nicht wie erzählt wird. Da verpasst man tatsächlich, würde ich sagen, die Hälfte mindestens. weil da ganz, ganz viele Botschaften verloren gehen. Und als Beispiel weiß ich noch, und es gibt einen schönen, neueren Diskurs dazu zu sogenannten gescheiterten Interviews. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man geht mit hochtrabenden Annahmen in den Knast, ins Gefängnis und denkt sich, ja, da bekomme ich bestimmt viel zu hören. Und manche sind sehr staccato-haft sozusagen. Manche Erzählformate, manche Selbsterzählungen sind sehr dialogisch, Frage-Antwort, Frage-Antwort und dann ist das Ding durch. Da stellt sich natürlich auf forschender Seite womöglich so eine Art Enttäuschung ein. Reflektieren, was sind denn meine Vorerwartungen? Was sind meine Erwartungen, was eine richtige Erzählung ist? Und dann wirklich trotzdem die Eigenstrukturiertheit der Erzählung ernst nehmen und zu schauen, was geht denn eigentlich da vor sich auf semantischer Ebene, auf pragmatischer, also auf Beziehungsebene. Und da passiert unheimlich viel tatsächlich in diesen Erzählungen, weil es geht auch meines Erachtens nicht immer um diese sogenannten Big Stories, also so lebensgeschichtlich voll ausgearbeitete, biografische, ganzheitliche, detaillierte Erzählungen, sondern um sogenannte Small Stories, das ist auch ein neuerer narrationstheoretisch grundierter Diskurs, zu schauen, wie werden Narratives in Interaction hergestellt, wie passiert das denn tatsächlich und was können wir daraus ziehen, wenn wir in Rechnung stellen, dass sie eben ko-konstruiert sind. Und das nicht als Makel und Defizit anzuerkennen, sondern eben als Faktum. So werden Erzählungen halt produziert. Und sie sind halt nicht immer groß, sondern auch in der Biografieforschung tatsächlich gibt es auch viele Small Stories. Und die gilt es dann tatsächlich empirisch genau zu rekonstruieren.
Und wo man es noch ein bisschen leichter hat als in Interviews, sind natürliche Daten. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Fundus, wenn man die Möglichkeit hat, echte Gespräche in Anführungszeichen sich anzugucken, wenn zum Beispiel Interaktionen vor Gericht stattfinden, wenn eine Fachkraft der sozialen Arbeit mit einer Adressatin spricht und dann genau bestimmt wird, was denn eigentlich so der Fall ist und was nicht. Also wenn man da so echte Daten hat, die ja darüber definiert sind, dass die genauso zustande gekommen wären, wenn niemand aus dem Bereich der Forschung da gewesen wäre, sondern die wären dann nur in Anführungszeichen aufgezeichnet, dann kann man hier natürlich, also doch zumindest auf dieser Ebene ganz ohne Einfluss der eigenen Perspektive hier zumindest die Daten erheben, aber natürlich dann bei der Auswertung muss man natürlich genau die eigenen Perspektiven, Vorannahmen, Interessen und so weiter dann zurückstellen. Aber ich finde es auch gerade bei Interviews sehr schön, dass man da auch wunderbar rekonstruieren kann, dass einer anderen interviewenden Person doch häufig eine andere Geschichte erzählt werden würde. Das ist ein Problem, wenn man glaubt, es gibt nur die eine Wahrheit und die müsste man jetzt finden in Interviews. Das ist deutlich weniger ein Problem, wenn man sagt, Geschichten werden immer interaktiv ausgehandelt. Und das gilt natürlich dann für Interviews, genauso für andere Kontexte. Und so kann man dann mit einem anderen Blick Interviews gut nutzen oder ansonsten eben, wie gesagt, auf natürliche Daten zurückgreifen und kann sich dann diese gemeinsame Arbeit, an der Etablierung, Reproduktion von bestimmten Geschichten, kann man sich dann analytisch sehr gut anschauen.
Man stößt auch, wenn man auch solche Beispiele aufführt, immer sehr grundlegende Debatten an. Repräsentation, nicht Repräsentativität im statistischen Sinne, sondern was bilden so Erzählungen denn tatsächlich ab? Welchen epistemologischen, also erkenntnistheoretischen Anspruch können sie verfolgen? Und ich bin da ganz auf der Linie von Bernd Dollinger, der auch dann sagt, oder Sveinung Sandberg, einer unserer Keynote-Speaker, hat einen wunderschönen Aufsatz dazu geschrieben. Was können uns denn Lügen über Erzählungen denn und über soziale Wirklichkeiten denn mitteilen? Und die teilen jede Menge mit, dass die Person sich in bestimmten Licht darstellen möchte, dass sie auf bestimmte Weise gesehen werden möchte, dass sie ein bestimmtes kulturelles Reservoir zur Verfügung hat, dass sie bestimmte Identitätsaspekte wichtig findet, etc. pp. Das können wir als Benefit sozusagen dieser konstruktivistischen Perspektive mitnehmen. Gleichzeitig versuche ich auch den Studierenden das immer so runterzubrechen, zu sagen, es gibt drei Es, mindestens drei Es, die für sie wichtig sind, wenn man mit Interviews arbeitet. E wie erleben, also das ist sehr subjektiv geprägt, wie Frau Moltmann, Herr Dollinger oder Herr Schmidt, eine Situation, die vielleicht auch affektiv besetzt ist, wie ein Raub, wahrnimmt und dann das zweite E erinnernd, also in unterschiedlichsten Situationen erinnert. Also vor Gericht oder wenn ich noch ganz kurz nach der Tat bin und das aufgenommen wird im Polizeibericht, ist das eine andere Erzählung oder eine andere Erinnerung, die wahrscheinlich vorstellig wird, als wenn ich in 5 Jahren darüber berichte und sich das gesetzt hat und dass sich das nochmal ein anderes Ding aus der Gegenwart, aus der nunmehr sich darstellenden Gegenwart in die Erinnerung hinein projiziere und anders beurteile. Das wäre das zweite E. Und das dritte ist Erzählen. Und da hatten wir schon drüber gesprochen. Erzählungen stellen sich sehr, sehr unterschiedlich dar, je nachdem, wer erzählt, wer was erzählt wird, mit wem ich was thematisiere oder thematisieren kann. Und all das, diese drei Es, wenn man das tatsächlich ernst nimmt, vermöglichen sie ja so eine Perspektive zu sagen, Erzählungen repräsentieren Wahrheit. Also von daher so kann man sich da relativ entspannt von verabschieden, dass es die eine Wahrheit existiert, die durch eine Narration repräsentiert werden kann oder soll oder muss.
Das würde ich sagen, das ist sogar so eine Quintessenz insgesamt von Narrative Criminology, narrativen Positionen in der Kriminologie, dass man eben nicht davon ausgeht, es gibt Fakten und die werden in Geschichten verpackt, sondern umgekehrt, ein Faktum ist etwas, das gemacht wird und zwar im Wesentlichen durch Narration. Und das ist eine eigenständige Dimension, die muss man ernst nehmen, und so kann man dann eben sehr vieles aufschließen, was wir jetzt eben besprochen hatten. Und das ist so Constitutive View, wird es mitunter auch genannt, also diese wirklichkeitskonstitutive Bedeutung von Narration ernst zu nehmen. Das ist bei aller sehr, sehr großen Heterogenität dieser Position, würde ich sagen, so eine ganz zentrale Gemeinsamkeit. Würde man nicht Narration untersuchen, würde einem eine ganz entscheidende Wirklichkeitsdimension, nicht nur, aber vor allem auch und gerade im Umgang mit Kriminalität fehlen.
Da muss ich noch mal kurz zurückfangen. Also da komme ich auch gleich mal noch ein bisschen auf mein Intro, was ich da so angedeutet habe als Frage, die ich Ihnen ja auf jeden Fall noch stellen wollte. Aber Sie, Herr Schmidt, haben eben auch gesagt, wenn man zum Beispiel jetzt als Interviewender ins Gefängnis kommt und irgendwie dann doch merkt, ah, okay, ich bin jetzt von dem einen Interview enttäuscht gewesen, weil ich hatte gedacht, vielleicht kommt da jetzt eben so die dramatischere, umfassendere Geschichte. Kommen solche Erwartungen denn dann eigentlich eher aus so einem, wirklich aus so einem Film, fiktiven Genre oder wo kommen die dann eigentlich her? Also wenn man ja irgendwie doch natürlich als Person, die schon eine Weile auf der Welt ist, irgendwie viel auch rezipiert hat von so gestrickten Erzählungen eben. Ob die jetzt unbedingt, ne, ob es Filme sein müssen oder wie auch immer. Und wirken sich solche, na, es sind ja im Prinzip dann auch wie so Konventionen, ne? Also so dieses typische an, dann kommt nochmal der Turn und dann ist alles anders geworden und so. Wirkt sich das eigentlich auch immer darauf aus, wie Menschen sowas erzählen oder andersrum? Also wo ist denn so eine Henne-Ei-Frage? Wo kommt das dann eigentlich her?
Ja, ich glaube, die Frage kann man nicht eins zu eins oder ganz klar beantworten, wie so häufig. Und das ist auch immer das, was ich Studierenden frustrierenderweise sage. Es kommt drauf an, aber die Erwartungen sind natürlich kulturell gespeist. Sie sind aus Filmen womöglich rühren sie her aus Literatur, aus eigenen Forschungserfahrungen, aus Literatur, Forschungsliteratur auch. Und mit so einem Konglomerat an Erwartungshaltungen gehe ich da hinein. Es ist ja noch komplizierter als das Erwartung bezüglich was. Also Inhalt, Expectation, of Content, so sagt Peterson und Langelier so zum Beispielweise, oder sind es bestimmte Erwartungen bezüglich performativer Normen, wie etwas erzählt wird. Na, also das beides fließt mit hinein oder Detaillierungsgrad etc. Da sind sehr unterschiedliche Erwartungsstrukturen am Werke, von denen man in der Regel relativ wenig mitbekommt, außer wenn man eine Irritation bei sich verspürt, und Irritation ist ja immer ein Hinweis darauf, dass ich bestimmte Vorannahmen habe, die nicht gedeckt werden durch das, was ich gerade erlebt habe. Und da gilt es tatsächlich, das zu reflektieren. Na, also wo kommt, also methodisch spielt das, glaube ich, dann insofern nicht so eine große Rolle, als ich, das wichtige Faktum ist da, dass ich das überhaupt feststelle, dass so eine Enttäuschung oder eine Erwartungsnorm enttäuscht wurde auf meiner Seite und dann das methodisch und in Inhalt zu fassen, zu bekommen und empirisch. Das ist das Wichtige. Vielleicht die Frage, woher es herkommt, kann man nicht letztendgültig nicht klären tatsächlich.
Also, was wir in Interviews zum Beispiel oft gemerkt hatten, ist, dass Jugendliche sich sowohl an grundlegenden Mustern interviewen, als auch auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmen, die gerade eine Rolle spielen in Medien, Zeitungen, wo auch immer. Und da merkt man auch, wie sehr, sehr unterschiedliche Ereignisse verarbeitet werden können. Man positioniert sich immer zu seiner Umwelt, zu den Ereignissen, die da stattfinden. Und häufig geht es darum, sowas wie ein konsistentes, eher positives Selbstbild zu präsentieren, was gerade im Bereich von Kriminalität ja außerordentlich spannend ist, weil man es hier häufig mit einem sehr hohen Grad an Stigmatisierung Verfolgung zu tun hat. Je nach Delikten ist dieser Grad höher oder geringer. Bei Gangster-Rap zum Beispiel geht es in der Regel immer um eine Form von Selbstdarstellung in Richtung Stärke, Widerständigkeit. Und dann liegen Gewaltdelikte nahe, Drogendelikte und dergleichen, andere Delikte, die sehr stark stigmatisiert sind, fallen aus, oder wie einer auch mal meinte, Steuerhinterziehung ist langweilig, das wäre jetzt nicht relevant. Da merkt man, da gibt es ganz bestimmte Konnotationen, Logiken, die damit assoziiert sind. Die verarbeitet man und da bedient man sich unterschiedlicher Herkünfte, wie gesagt, abstrakte Genrelogiken, aktuelle Ereignisse. Das sind zum Teil, ich würde sagen, sogar Jahrhunderte alte Figuren, die man da verarbeitet. So Figuren wie Gangster, Bandit, Outlaw, die sind gerade, wenn es um Identifikationsprozesse geht, außerordentlich wichtig für Jugendliche. Häufig so eine Zwitterstellung, zwischen Konformität und Devianz. Da kann man sich sehr gut positionieren. Das hat eine lange Geschichte. Aber so klare, Kausalzusammenhänge, Dinge festzumachen, das ist natürlich außerordentlich schwierig. Man kann da vielleicht gewisse Bezüge aufarbeiten, das finde ich auch wichtig. Dann sieht man, wie komplex, narrative Selbstdarstellung ist, aber das muss immer ein bisschen Fragment bleiben, gewissermaßen.
Ja, und auch nochmal auf diese Tradierung hinzuweisen. Auch da schließt sich sozusagen der Kreis unserer Diskussion. Auch darauf wird man durch interdisziplinäre Arbeiten auch aufmerksam, beispielsweise der sozialen Kulturanthropologie, die eben solche Erzählfiguren des Tricksters oder so rekonstruieren in bestimmten unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Situationen, dass die dann irgendwie sich fortsetzen, fortleben über kulturelle Produkte. Und dass die dann wiederum aufgegriffen werden und das konstituieren, was man so kulturelles Repertoire nennen kann.
Kreis schließen, also warum ich auch nochmal mein Intro angeteasert habe, da habe ich das ja mich auch gefragt, ob das dann übrigens so eine Art Genrelogik ist, dass da einfach so dieser Fall so nacherzählt wurde und ich sonst eigentlich nicht so viel für mich Interessantes noch so dazu bekommen habe. Das ist jetzt auch eine sehr spezifische Frage, wenn Sie da gar nicht so viel drüber wissen, kein Problem, aber ich vermute mal, dass Sie sich einfach qua Arbeitsbereich schon so ein bisschen damit auseinandersetzen mussten, dass es da ja doch einfach seit jetzt einigen Jahren eben sehr, sehr, sehr viele von diesen Podcasts gibt, die ja auch eine sehr große Anhängerinschaft haben. Also diese Faszination für irgendwie, jetzt klar, es gab früher auch schon diese Dokus oder so, als ich jetzt vielleicht noch jünger war. Aber ich finde schon, dass diese Podcasts das nochmal auf wieder so ein neues Level von irgendwie Begeisterung oder irgendwie so, also dass Menschen das einfach so gerne rezipieren, geschafft haben. Und hat das irgendwie sich nochmal auf so generelle Narrative in der Kriminologie irgendwie ausgewirkt? Oder haben Sie irgendwie auch das Gefühl, wenn Sie sich jetzt vielleicht mal mit welchen von diesen Podcasts auseinandergesetzt haben, dass da irgendwie nochmal eine andere Form von Genrelogik entstanden ist? Oder reiht sich das nur so ein in Dinge, die schon irgendwie existieren?
Also ich muss gestehen, ich bin kein großer Rezipient von Podcasts und True Crime Formaten. Aber was ich ausgesprochen spannend finde, ist die lange Geschichte. Diese True Crime Formate beginnen aus meiner Sicht im späten 18. Jahrhundert. Gustav Adolf Meissner war da der Innovator in den 1770er Jahren, hat er Kriminalgeschichten veröffentlicht. Und da war der Anspruch, dass man zwar sehr narrativ Dinge schildert, Fälle schildert, auch so komplexere Entwicklungen, aber immer bei den Tatsachen bleibt. Ob das dann so der Fall war, na gut, aber da entsteht ein Genre, das sehr, sehr publikumswirksam gewesen ist. Die haben reißenden Absatz gefunden. Einer der bekanntesten Autoren war Schiller, der auch Kriminalgeschichten geliefert hat. Das war höchst erfolgreich. Romane kommen zu der Zeit auf. Der Markt an Zeitungen und Zeitschriften, Magazinen verbreitert sich enorm. Und seitdem hat es eigentlich nicht aufgehört. Aber was sich geändert hat, sind natürlich die Medienformate, also bis hin zu den aktuellen digitalen Formaten, die Sie angesprochen hatten. Und was ich spannend finde, ist, dass die Inhalte immer durch die Form mitgeprägt werden. Das steht natürlich in Wechselwirkung. Die Kriminalgeschichten, die ich eben angesprochen hatte im späten 18. Jahrhundert, die bringen ganz stark biografisches Denken in die Debatte ein. Das, was heute völlig trivial zu sein scheint, aber dass Delinquente eine Biografie haben, wird da ganz stark gemacht. Das mussten die vorher bei den Körperstrafen. Vorher war das eigentlich gar nicht so interessant, sondern die haben was Illegitimes gemacht und wurden dafür insbesondere auch an ihrem Körper hart bestraft. Wo die herkamen, ob die in ihrer Biografie schlimme Sachen erlebt hatten oder nicht, ist da eigentlich gar nicht von zentraler Relevanz. Aber das ändert sich mit biografischen Orientierungen. Und die kann man in diesen narrativen Formen von Kriminalgeschichten sehr gut verarbeiten. Und genau, insofern immer auch die polizeiliche Kriminalstatistik, von der ich auch sagen würde, die erzählt bestimmte Geschichten, liefert aber natürlich eine komplett andere Form, sondern das sind statistische Repräsentationen, da geht es um abstrakte Zusammenhänge. Und dann kann man gucken, Menschen mit bestimmten Kategorien, je nach Gender, Herkunft, was immer es sein mag, Alter, dann geht es eben um Häufigkeiten, die hier mit Kriminalitätsbegehung assoziiert sind. Das liefert auch eine bestimmte Darstellung bzw. Narration. Und genau das Gleiche trifft zu für diese Podcasts und True Crime Formate. Die liefern bestimmte Bilder dessen, was Kriminalität in Anführungszeichen ist. Und das prägt dieses kulturelle Repertoire nachhaltig mit. Und es hat natürlich Effekte, ganz klar. Also diese Biografisierung ist außerordentlich wichtig. Man behandelt Delinquente anders, wenn man anerkennt, dass sie eine bestimmte Biografie haben. Und das gilt sicherlich auch für die aktuellen True Crime Formate. Das prägt unser Verständnis von Kriminalität.
Aber ich finde es schön, die Frage weist eben auf diese Wechselbezüglichkeit zwischen Narrativierungsformen und kulturellen narrativen Repertoire hin, das verfügbar ist, und die Praktiken, die beschrieben werden oder die sie beeinflussen, oder die Praktiken, die wiederum die Narration beeinflussen. In welchem Verhältnis steht das zueinander? Und da gibt es erste Forschung auch zu Social Media, jetzt nicht zu True Crime Podcast, sag ich mal, zu Gangaktivitäten tatsächlich, dass die Narrativierungsweisen in Social Media, auf welchen Plattformen auch immer, tatsächlich auch die handlungspraktisch Auswirkungen hat darauf, wie sich Gangaktivität sozusagen auf der Straße darstellt und dass sie sich wechselseitig befruchten. Und dass das dann wiederum gefilmt wird, erzählt wird über Tweets oder wie man das auch immer nennen mag, jetzt unter Ex, tatsächlich, dass da eine Wechselbezüglichkeit stattfindet. Und das zeigt einfach das reiche Spektrum an Narration, an Forschungsmöglichkeiten, dem wir auch kleiner Eigenwerbungsteil, den wir auch im Center for Interdisciplinary Crime Studies an Uni Siegen, das gerade neu geformt wurde, neu gebildet wurde, auch nachgehen und auch zukünftig nachgehen wollen, weil wir da auch einen sehr breiten Zugang haben tatsächlich zu dem, was Kriminalität beinhaltet, und die Manifestation, die empirischen, wie man das angehen kann und da auch nicht, wie Sie, Frau Moltmann, sagen, auch differenzieren zwischen hier haben wir Linguistik oder Literaturwissenschaft. Nein, das wollen wir nicht, sondern wir gucken rein sozialwissenschaftlich drauf, sondern breit Kultur, sozial und auch philologischen Zugang zu diesem Phänomen der Kriminalität versuchen zu etablieren.
Hatte das neue Center schon eine Webseite, die ich in den Shownotes verlinken kann? Sehr gut.
Ja, absolut. Da
Hervorragend.
findet man nähere Infos zu dem, was wir machen, auch die Prozessdimension, die uns wichtig ist, die beteiligten Personen, was wir schon so gemacht haben. Ja,
Genau.
das
Sehr gut.
gibt's.
Und wo wir schon mal bei den Shownotes sind, zwischendurch sind immer mal so ein paar Zitate und Namen gefallen. Das finden die HörerInnen natürlich auch wie immer in den Shownotes. Aber gibt es noch irgendwie andere Formate, Dinge, Bücher, Texte, allgemeinverständlichere, spezifischere Podcasts, Filme, Serien, die Sie noch empfehlen würden zu diesem Thema? Oder wo Sie sagen, wenn man sich da jetzt noch mal weiter ein bisschen mit auseinandersetzen will, dann wäre XYZ eine super Sache.
Ach, ja, also wir beschäftigen uns natürlich vorrangig mit wissenschaftlichen Publikationen, wo es wirklich sehr, sehr, sehr vieles gibt. Das ist ein sehr großes Forschungsfeld. Ansonsten gibt es eine endlose Fülle an Filmen, Kommunikation im Bereich sozialer Medien natürlich. Ach, Filme, da gibt es, das ist ein wunderbares Beispiel auch zu analysieren, wie Kriminalität in Filmen dargestellt wird, auch mit Ungleichheitskategorien verwoben. Manchmal im Seminar verwende ich L.A. Crash beispielsweise. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, wo es um die Verschachtelung von Diskriminierungserfahrungen, Diskriminierungspraktiken geht, in die Kriminalität immer eingewoben ist. Aber da gibt es natürlich noch viele weitere Beispiele. Kriminalität ist in sich, würde ich sagen, eine Narration. Da geht es immer um Dinge, die passieren, Täter, Opfer, Kategorien, die zugeschrieben werden. Und das wird häufig, da gibt es eine große Nachfrage in der Öffentlichkeit und das wird natürlich bedient. Und da kann man sehr viele unterschiedliche Medien und Formate entsprechend analysieren.
Vielleicht zu den Link zur Narration hin. Es gibt ja viel auch populärwissenschaftliche Literatur zum Thema Storytelling. Kenne ich mich nicht furchtbar gut aus und manche kritisieren das halt auch, dass dieser Begriff so inflationär gebraucht wird, wo ich auch gewisse Sympathie für hege, dass das nicht alles immer eine Narration ist. Gleichzeitig Begriffspolizei zu spielen, liegt mir auch nicht nahe. Allerdings tatsächlich, da könnte ich jetzt keine unmittelbaren Empfehlungen geben, aber Da gibt es natürlich zu Storytelling oder Erzählformaten in unterschiedlicher Weise jede Menge. Aber da sind wir, glaube ich, die falschen Ansprechpartner. Ich habe sehr fachwissenschaftliche
Nee, es
Debatten
darf
und
aber auch was,
Diskurse
also es darf
geführt.
alles sein, es darf auch fachwissenschaftlich sein. Also es gibt oft in Podcasts nämlich so bestimmte Monografien, die Leute sehr geprägt haben, so in ihrer eigenen Forschung oder so. Also da gibt es tatsächlich häufig dann so Nennungen von so ganz prägnanten Monografien, die Leute mal gelesen haben oder so. Also das können sie natürlich, das können wir auch gerne nennen.
Ja, das ist, glaube ich, uns beiden auch schon irgendwie so nahe, zumindest mir, so diese interaktionstheoretisch grundierten Ansätze der Narrationsforschung, Michael Bamberg, Alexandra, Georg Kokopoulou oder Defina. Das sind so Namen, die sich im englischsprachigen Raum damit verbinden, die eben sagen, Stories fallen nicht vom Himmel, sondern werden gemacht. Und das lass uns doch mal ernst nehmen. Also das finde ich eine Perspektive, die unheimlich naheliegend ist eigentlich. Zu wenig beachtet wird immer noch, meines Erachtens, in der empirischen Forschung, in der Auseinandersetzung mit Narration. Aber das beginnt sich langsam durchzusetzen, auch in der Kriminalitätsforschung.
Wenn man so den aktuellen Stand der Dinge, die Breite sich anschauen will, ist vielleicht eine ganz gute Option ein Handbuch zur narrativen Kriminologie, das 2019 erschienen ist. Die erste Herausgeberin ist Jennifer Fleetwood. Ansonsten beteiligt waren Louis Pressers, Manu Sandberg und Thomas Asselwick. Heißt schlicht und ergreifend The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Das ist so eine ganze Breite an Zugängen und Themen vertreten. Gibt natürlich wesentlich mehr Publikationen, aber wenn man sich für das Thema interessiert, wäre das vielleicht so ein ganz schöner allgemeiner Überblick.
Ein sanfter Einstieg.
Genau.
Vielen, vielen
Sehr.
Dank. Wie gesagt, das wird alles in den Shownotes wie immer verlinkt sein. Auch die Infos zu dem Center und zu meinen beiden Interviewgästen, die freundlicherweise heute bei mir im digitalen Studio waren. Vielen, vielen Dank dafür und für die Zeit. Es ist ein super spannendes Thema. Ich könnte darüber natürlich, wie gesagt, ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin, deswegen habe ich da natürlich wahrscheinlich auch nochmal eine stärkere Neigung zu dem Thema. Aber ich glaube, das war jetzt auch für viele verschiedene Menschen sehr interessant. Vielen, vielen
Vielen
Dank.
Dank. Danke.
Vielen Dank, hat
Und
Spaß gemacht.
sehr schön. Und falls es dann irgendwie von dem Workshop noch irgendwelche, vielleicht gibt es da ja auch nochmal eine Publikation, dann werden wir bestimmt über die CIF-Kanäle dann, wenn sie erschienen sein wird, erschienen sein sollte, darauf hinweisen. Da achten wir natürlich immer darauf, dass wir so die Proceedings von Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben, auch weiterhin bewerben. Und genau, bis dahin erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.